Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Hallo zusammen. Die heutige Sendung beginnt mit einem Abschnitt aus dem Buch Eine harte Liebe zwischen Reinheit und Leidenschaft von Elisabeth Elliot. Ich liebe dich, Elisabeth, aber Gott hat mich berufen, allein zu bleiben, vielleicht für immer, vielleicht nur für die nächsten Jahre. Diese Worte schrieb Jim Elliot seiner späteren Ehefrau Elisabeth. 5 Jahre dauert es, bis Jim Elliot das Ja von Gott erhält, Elisabeth zu heiraten. 5 quälend lange Jahre warten, eine harte Liebe. Doch trotzdem ist ihre Geschichte nicht trostlos. Ehrlich und ungeschminkt schildert Elisabeth Elliot diesen manchmal schmerzhaften Prozess, durch den Gott Menschen, die sich ihm rückhaltlos anvertrauen, wachsen und reifen lässt. Sie kann bezeugen, dass er sich selbst inmitten von Einsamkeit und Sehnsucht offenbart und allen Mangel ausfüllen kann. Mit einem tiefen Verständnis für die Wahrheiten Gottes geht sie auf Fragen nach Hingabe, Liebe und Partnerschaft ein und gibt hilfreiche biblisch fundierte Antworten. Hier habe ich einige Daten für dich und damit kannst du die wahre Geschichte von Jim und Elisabeth zeitlich zuordnen. Im Jahr 1948 gestand Jim der Elisabeth seine Liebe. Im Sommer desselben Jahres schrieb Jim Elliot folgende Zeilen: O Herr, gegen den Überdruck der siedenden Gefühle in meiner Brust, das Bombardement der Leidenschaften und das Auf und Ab der Sehnsüchte, den in die tiefsten Tiefen sickernden Schmerz des inneren Menschen, bau du die undurchdringlichen Mauern aus dem kieselharten Stoff, aus dem dein Sohn gemacht war. Ja, baue du in mir die nach allen Seiten befestigten Mauern des Glaubens aus, die den Strömungen der seelischen Gezeiten Widerstand zu leisten vermögen. Lass mich diesen neuesten Angriff ertragen, das bitte ich in Jesu Namen. Kurz davor wurde Jim Elliot für das darauffolgende Jahr zum Präsidenten des Arbeitskreises für äußere Mission gewählt. Im Jahr 1953, also 5 Jahre später, machte Jim der Elisabeth einen Heiratsantrag. Kurz darauf zieht Elisabeth ebenfalls ins östliche Dschungelgebiet, um die Quechua-Sprache zu lernen. Im Herbst desselben Jahres heiraten die beiden. 1955 wird ihre Tochter Valerie geboren. 1956, knapp 3 Jahre nach der Hochzeit, wird Jim von Aukersperren tödlich getroffen. Still zu warten ist das Schwerste. Beständigkeit, die anhält, Geduld, die sich zurückhält, Erwartung, die das Gesicht nach oben hält, Gehorsam, der die Bereitschaft zu gehen oder zu handeln hält, Hören, das still hält, damit es hört. Es folgt ein Abschnitt aus dem Buch Eine harte Liebe. Ich bin Alexander.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Eine Frage der Keuschheit. Der Schleier auf der Seele, von dem Jim Elliot schrieb, sein Bedauern, dass wir im körperlichen Kontakt so weit gegangen waren, sein Verlangen, der Schutt. Was bedeutete das alles? Es war eine Frage der Keuschheit. In der heutigen Gesellschaft ist das ein aus der Mode gekommenes Wort. Für einen Christen bedeutet es eine wichtige Pflicht. Keuschheit ist die Enthaltung von sexueller Betätigung. Für einen Christen gibt es nur eine einzige Regel: totale Enthaltsamkeit von aller sexuellen Aktivität außerhalb der Ehe und absolute Treue innerhalb der Ehe. Und das gilt ohne Wenn und Aber. Mönche und Nonnen legen ein Gelübde der Keuschheit ab, das für sie das ganze Leben lang dauert, da sie nicht heiraten. Es gibt allerdings manche unter ihnen, die das gern ändern wollen. Ich weiß von einer Gruppe von Mönchen, die den Versuch gemacht haben, außereheliche Alternativen zum Ausdruck der Sexualität zu finden. Ich fürchte, diese Mönche verschwenden ihre Zeit. Ihre Idee ist nicht neu. Jede Alternative zur ehelichen Sexualität wird Nacht für Nacht in Colleges und Universitäten und theologischen Seminaren ausprobiert. Die Klöster sollten sich mit anderen Dingen befassen. Der körperliche Kontakt, von dem Jim Elliot sprach, bestand darin, dass ich mich bei ihm einhängte, wenn wir zusammen spazieren gingen, und dass wir beim Sitzen unsere Schultern aneinander pressten. Ein einziges Mal geschah es, als wir auf einer Parkbank saßen, dass er sich plötzlich herüberbeugte und den Kopf in meinen Schoß legte. Meine Finger spielten in seinem Haar. Keusch sein heißt, unerlaubten sexuellen Aktivitäten nicht nachzugeben. Wer könnte uns dessen beschuldigen? Wir versuchten aufrichtig vor Gott zu leben, nicht vor irgendeinem weltlichen Tribunal. Unsere christlichen Zeitgenossen lagen sich im Auto in den Armen, hielten auf dem Universitätsgelände Händchen und küssten sich in den Fluren des Wohnheims. Wenn Referenten in die Universität kamen und zu diesem Thema sprachen, wurde immer wieder die gleiche Frage gestellt: Wo ist die Grenze? Wie weit dürfen wir gehen? Wir empfanden die starke Anziehungskraft, die wir aufeinander ausübten. Wenn wir uns nahe waren, schwebten wir wie auf Wolken. Dieses ganz menschliche, ganz natürliche Sehnen wurde durch jede noch so leichte Berührung zum Äußersten gesteigert. Und die Vorstellung einer innigen Umarmung oder auch nur eines einzigen Küsschens erschien uns wie der Himmel auf Erden. Ehrlichkeitshalber mussten wir zugeben, dass wir nicht so genau wussten, wo die Grenze gezogen werden musste. Und wir spürten, dass in uns Kräfte waren, die leicht aus der Kontrolle geraten konnten. Keuschheit bedeutete für uns, dass wir auch nicht der kleinsten Geste oder den leisesten Gedanken Raum gaben, die sich nicht mit unserer Hingabe an Gott vereinbaren ließen. Die wichtigsten Dinge sollten für uns auch an erster Stelle stehen. Gottes Arbeit wollten wir zuerst tun, sozusagen die Mauer bauen. Alles ganz Menschliche und ganz Natürliche in uns muss zuerst geopfert werden. Der Körper muss ein lebendiges Opfer sein, heilig und Gott wohlgefällig. Und durch dieses Opfer wird er nicht unmenschlich und unnatürlich, so wenig wie der Körper, den Gott seinem Sohn bereitete und den Jesus dem Vater zurückgab, durch sein Opfer unmenschlich oder unnatürlich geworden wäre. Der Leib ist und bleibt menschlich und natürlich, und doch ist er heilig und Gott wohlgefällig. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. 1. Thessalonicher 4, Verse 3-8. Wie viel verrät ein Kuss? Wie um alles in der Welt kannst du dir sicher sein, dass du einen Menschen heiraten willst, wenn du ihn niemals geküsst hast? Das habe ich oft von Studenten gehört. Und ich antworte mit einer Gegenfrage. Wie um alles in der Welt kannst du dir sicher sein, dass du einen Menschen heiraten willst, nur weil du ihn geküsst hast? Als Abraham seinen Knecht aussandte, um eine Frau für Isaak zu finden, gab es kein Ausprobieren mit Hilfe von Intimitäten. Der Knecht, ein Dritter also, musste die Braut ansehen und einschätzen, ob sie es wert und geeignet sei, Isaaks Frau zu werden. Er suchte den dafür zweckmäßigsten Ort auf, den Brunnen außerhalb der Stadt. Hier erschienen die Frauen regelmäßig. Aufmerksam schaute der Knecht sich um und redete dabei im Stillen mit Gott. Er hatte ihm noch einmal besonders gebeten, ihm ein Zeichen zu gewähren. Das Mädchen, das er um einen Trunk Wasser bitten würde, sollte, wenn es die richtige wäre, nicht nur ihm zu trinken geben, sondern auch seinen Kamelen. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. 1. Mose 24, Vers 21. Naomi, Ruths Schwiegermutter, suchte den Gatten für sie aus und sagte ihr ganz genau, welche Schritte sie unternehmen sollte. Es gibt eine Menge Menschen, deren Ehen von anderen arrangiert wurden, und der Anteil an erfolgreichen Verbindungen dieser Art scheint wesentlich höher gewesen zu sein als bei unseren heutigen selbstgemachten Ehen. Ein Missionar erzählte mir einmal von den Eheseminaren, die er für Indianer hielt. »Soll das heißen, dass diese Leute Eheprobleme haben?«, fragte ich. Die Indianer, unter denen ich in Südamerika gearbeitet hatte, kannten so etwas nicht. »Und ob«, sagte er, »seit sie die Gewohnheiten der Weißen übernommen haben und keine Ehen mehr arrangieren. Es ist kaum anzunehmen, dass unsere Gesellschaft jemals zu diesen früheren Bräuchen zurückkehren will. Wir bleiben in unserem verworrenen System stecken. Sei es drum, trotzdem kann man allein durch Beobachtung viel über einen zukünftigen Partner erfahren.« Aus respektvollem Abstand, ohne dass er etwas ahnte, hatte ich die Gelegenheit, den Charakter Jim Elliots zu beobachten. Ich habe schon berichtet, wie ich ihn in der Schlange im Speisesaal stehen sah, mit seinem Bibelvers oder Vokabelkarten in der Hand. Er war offensichtlich ein Mann, der sorgsam mit seiner Zeit umging. Ich sah seine Freundlichkeit und seine Begeisterung. Ich merkte, wie er seine Studien betrieb. Ich sah ihn im Ringkampf, in 4 US-Staaten gewann er einen Meistertitel und beobachtete ihn, wie er den Arbeitskreis für äußere Mission leitete, hörte ihn beten. Er hatte nichts Arrogantes und auch nichts Muffiges an sich. Ich beobachtete, wie er sich kleidete. Er vergeudete nicht viel Zeit und Aufmerksamkeit darauf. Er trug die gleichen 2 oder 3 Hosen, den gleichen Mantel und die gleiche Strickjacke, jahrelang. Von Mode oder von Farbkombination nahm er kaum Notiz, lief aber auch nicht verlottert umher. Diese Dinge waren mir nicht unbedingt der Beweis dafür, dass er der Mann war, auf den ich gewartet hatte, aber sie gaben mir doch einen Hinweis, dass Kleidung und Äußeres auf seiner Prioritätenliste nicht oben anstanden. Als wir uns im Gespräch näher kennenlernten, bestätigten sich meine ersten Vermutungen. Lange bevor ich Grund hatte zu glauben, dass er möglicherweise an mir interessiert sei, hatte ich ihn zu den Männern eingerechnet, von denen ich mir vorstellen konnte, sie zu heiraten. Küssen und Händchen halten würden diese Überzeugung nicht bestärken, denn jeder kann küssen und Händchen halten. Im Gegenteil, das hatte sie eher geschwächt. Ich wollte nämlich einen Mann heiraten, der auch bereit war, gegen den Strom zu schwimmen. Ich hielt es für selbstverständlich, dass es auf der Welt noch ein paar Männer gab, die diese Kraft aufbrachten. Und ich ging davon aus, dass diese Männer auch nach Frauen suchen würden, die die gleichen Prinzipien vertraten. Ich wollte nicht zu herabgesetztem Preis auf der Theke liegen, billiger, weil leicht angeschmutzt. Da drängten sich die Massen. Dagegen gibt es nur wenige, die den vollen Preis zahlen wollen. Es heißt aber nicht umsonst, du bekommst das, wofür du bezahlst. Denn so sprach der Herr zu mir, als seine Hand über mich kam und er mich warnte, ich sollte nicht wandeln auf dem Wege dieses Volks. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Und lasst euch nicht grauen, sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth. Den lasst eure Furcht und euer Schrecken sein. Jesaja 8, Verse 11 bis 13. Es ist eine ganz große Lüge, wenn jemand argumentiert, weil der Sexualtrieb natürlich, gesund und von Gott gegeben ist, sei alles, was man aus diesem Trieb heraus tue, auch natürlich, gesund und von Gott bejaht. Wie kann etwas, das einem so gut tut, so schlecht sein? Intimer Verkehr ist ein Akt der Anbetung. Sich den Ausdruck dieses Verlangens zu versagen, ist gefährlich. Es bedeutet Verdrängung und führt zu Perversion und anderem. Keiner kann dieses innere Feuer unter Kontrolle halten, solange er jung ist. Lügen, alles Lügen. Christen, die solchen Unsinn akzeptieren, haben keine Ehre. Sie haben alle Vorstellungen von Treue, Verzicht und Opfer aufgegeben, weil es sich nicht zu lohnen scheint. Es gibt einfach nichts mehr, für das sie den Preis einer wirklichen, bewussten, schmerzlichen und nüchternen Selbstverleugnung zu zahlen bereit sind, mit Ausnahme, und ich bin davon überzeugt, dass das eine bezeichnende Ausnahme ist, von sichtbaren Gewinnen wie Geld und Sport. Wenn junge Menschen heute noch Helden verehren, dann sind es Athleten. Wenn sie Vorbilder für Ausdauer und Opferbereitschaft und Disziplin haben, dann sind es Sportler. Wenn ein Mann sich selbst verleugnet und auf Bequemlichkeit, Ferien, Vergnügungen mit seiner Familie oder Abende zu Hause oder sonst etwas verzichtet, das ihm Spaß machen würde, dann geschieht es gewöhnlich um des Geldes willen. Kein Mensch macht sich groß Gedanken darüber und nennt das Verdrängung oder fanatisch oder auch nur merkwürdig, solange Geld das entscheidende Motiv ist. Wenn wir uns die Reinheit des Herzens als Ziel gesetzt haben, müssen wir uns darauf gefasst machen, als Außenseiter und höchst sonderbare Menschen angesehen zu werden.
Und das war ein Abschnitt aus dem Buch »Eine harte Liebe zwischen Reinheit und Leidenschaft« von Elisabeth Elliot. Der zweite Programmpunkt ist heute ein Glaubenszeugnis von Maria Eisner. Vor einigen Monaten habe ich mich persönlich sehr darüber gefreut, dass ich erfahren habe, dass Maria sich bekehrt hat. Sie ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, doch sie konnte viele Jahre nicht zur Bekehrung zu Jesus Christus und auch nicht zur Heilsgewissheit gelangen. Manche Stellen in der Bibel stellten sie vor große Herausforderungen und zeitweise dachte Maria sogar, Gott hört ihre Gebete doch gar nicht, und das bereitete ihr wirklich auch Herzensnöte. Seit ihrer Kindheit hörte sie regelmäßig Gottes Wort und auch später in der Ausbildung im Berufsleben und danach auch im Studium hatte sie auch regelmäßig Gottesdienste besucht. Doch irgendwas fehlte ihr, sie spürte diesen Mangel vor allem auch selbst. Sie fragte sich sogar, ob Gott sie gar nicht annehmen wollte. Das wollte sie aber nicht so einfach stehen lassen, sondern sie wollte das aktiv ändern. Maria wollte die Sache mit Jesus Christus endlich festmachen und die Vergebung Gottes und sein Heil von Herzen glauben und annehmen. Doch auch nach der Bekehrung blieben Fragen offen. Maria fragte sich, hat Gott mir jetzt alle Sünden vergeben? Wann bekomme ich den Heiligen Geist? Was ist mit Dankbarkeit an Jesus Christus für die Vergebung? Wieso empfinde ich keine bleibende Liebe zu Gott, keine Freude im Glauben? Doch höre nun das Zeugnis von Maria selbst, das sie extra für unsere Sendung aufgezeichnet hat.
Mein Name ist Maria Eisner. Genau, ich bin im November 2020 zum Glauben gekommen. Ja, als ich dem Alex dann erzählt hatte und ihn zu meiner Taufe eingeladen habe, die jetzt im Juni stattfand, da hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mein Zeugnis auch aufzunehmen fürs Radio, für die Radiosendung. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich super gerne, ne, wenn ich dazu beitragen kann, dass andere vielleicht dazu ermuntert werden, zu Gott zu kommen, dann mache ich das doch sehr gerne. Genau, ich möchte euch Zeugnis davon geben, wie ich Gott finden durfte. Also Zeugnis geben bedeutet halt einfach, dass ich die biblischen Wahrheiten mit meinen persönlichen Erfahrungen untermauere oder bekräftige. Also bei mir war es so, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, seit klein auf dann immer zum Gottesdienst mitgegangen bin und eigentlich auch mit Gott leben wollte, soweit ich mich erinnern kann. Also ich habe immer viel zu Gott gebetet und genau wollte auch mit ihm leben, habe ihn darum gebeten, mir meine Sünden zu zeigen und in mein Leben zu kommen. Aber irgendwie ist nie was passiert und dann dachte ich mir so, okay, das bringt irgendwie nichts. Warum bringt das nichts? Warum will Gott mich nicht haben? Will er mich nicht annehmen? Vielleicht möchte er mich nicht retten, vielleicht bin ich nicht zur Rettung auserwählt oder ähnliches. Und das waren so die Gedanken, die mich dann all die Jahre beschäftigt haben. Genau, uns wurde halt als beigebracht oder erklärt, dass, also in der Offenbarung geht es ja darum, um das Mahlzeichen, um das Zeichen des Tieres. Das bedeutet in der Endzeit, also wenn das Leben hier auf der Erde quasi zu Ende geht. Und dann wird es so sein, dass der Antichrist kommt, ja, angebetet werden möchte von den Menschen. Und er hat dafür ein Zeichen, das ist 666, dass die Menschen auf die Stirn oder auf die rechte Hand annehmen. Als Zeichen dafür, sie beten den Antichristen an und die kehren die Anbetung um quasi, dass sie statt Gott, der eigentlich die Anbetung verdient, dann den Antichristen anbeten. Und uns wurde halt gesagt, wenn man sich dann weigert und dieses Mahlzeichen des Tieres nicht annimmt, dann kommt es so weit, dass man den umgebracht wird oder sterben muss, also den Märtyrertod stirbt und dadurch dann doch noch gerettet werden kann, wenn man sich geweigert hat, dieses Zeichen des Tieres anzunehmen und Gott anbeten wollte, so, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, wenn es auf dem normalen Weg nicht funktioniert, dass Gott mich annimmt, dann ist vielleicht meine einzige Möglichkeit, dann den Märtyrertod zu sterben und das Mahlzeichen, also das Zeichen des Tieres, nicht anzunehmen. Genau, und dann kam Corona und dann dachte ich mir, okay, das deutet jetzt auf die Endzeit hin, auf das Ende der Welt und ich bin nicht gerettet, ich muss gerettet werden, so. Dann dachte ich mir so, warum predigt das denn keiner? Und dann, das war, als es mit Corona losging und dann später fing es ja auch an mit Predigten und dann im November habe ich mir dann eine Predigt angehört von dem Armin Mauerhofer, wo es dann darum ging, dass Corona auf das Ende der Welt hinweist. Und dann habe ich noch eine weitere Predigt von ihm angehört, wo es um den Antichristen geht und wo er halt erzählt, wie das Ganze mit dem Antichristen ablaufen wird. Aber von dieser Möglichkeit, das Mahlzeichen nicht anzunehmen oder was mit den Menschen ist, die das Mahlzeichen nicht annehmen, dazu hat er halt nichts gesagt. Und dann kam bei mir so der Gedanke auf, was ist, wenn es diese Option gar nicht geben wird, wenn das nicht möglich sein wird, entweder das Mahlzeichen nicht anzunehmen oder, ne, das ist ja keine Garantie dafür, dass man dann wirklich gerettet wird, so. Und was ist, wenn das nicht funktionieren wird? Und dann dachte ich mir so, boah, dann habe ich gar keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. Und das hat mir halt richtig Angst gemacht, dieser Gedanke. Und dann saß ich da so an dem Tag, das war ein Sonntag, Und dann habe ich mir so gedacht, oder kam mir so der Gedanke, ja, du hast all die Jahre so viel gebetet, was ist, wenn es doch was gebracht hat und nicht umsonst gewesen war? Und dann dachte ich mir so, okay, ich gehe jetzt einfach hin, hole meine Bibel, schlage sie an irgendeiner Stelle auf und werde dann eine Antwort auf meine Situation bekommen. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen bei Prediger 3,16 und bin auf die Stelle gestoßen. Es stand dann, weiter sah ich unter der Sonne Stätten des Gerichts, da war ein gottlos Wesen, und Stätten der Gerechtigkeit, da waren Gottlose. Und dann dachte ich mir so, okay, nee, wirklich beruhigend ist diese Stelle jetzt nicht gerade. Aber dann habe ich noch weiter durchgeblättert. Dann bin ich noch auf die Stelle gestoßen, ich habe dein Flehen gehört. Und ich habe noch andere Stellen gelesen, die sind aber nicht mal im Kopf geblieben, aber diese Stelle schon irgendwie. Und dann bin ich schlafen gegangen, also irgendwie habe ich mich dadurch angesprochen gefühlt. Und am nächsten Morgen bin ich dann wieder aufgewacht und dann wieder die ganzen Gedanken und so, die haben mich halt richtig fertig gemacht. Und dann habe ich wieder so die Bibel einfach durchgeblättert, habe mehrere Stellen gelesen, aber wirklich diese Stelle aus Psalm 30,5, wo sinngemäß sowas steht wie, am Abend war Wein, am Morgen wird Freude sein, das blieb mir dann wieder im Kopf. Und dann saß ich da und dann kam mir noch in den Sinn, dass meine Schwester damals erzählt hatte in ihrem Zeugnis, dass sie bei ihrer Bekehrung zu Gott gebetet hat, dass er sie zu sich ziehen soll, weil sie selbst nicht kann. Und dann dachte ich mir, ja, kann ich das Gleiche ja auch mal probieren? Und dann habe ich auch so gebetet, Gott, zieh mich zu dir, weil ich selbst nicht kann. Aber ich dachte jetzt nicht, dass ausgerechnet dieses Gebet jetzt irgendwas ändern wird, weil ich habe all die Jahre so viel gebetet und das erfolglos. Aber es war anders. Dieses Gebet hat was verändert, hat alles verändert. Es war nämlich dann kurz darauf so wie so ein geistiges Sehendwerden, wo Gott mir gezeigt hat und ich erkennen durfte, Jesus ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Das heißt, es gilt auch für mich und für meine Sünden. Und in diesem Moment wusste ich dann, dass ich gerettet bin. Und das hat mich emotional einfach so berührt und ich war einfach so dankbar Gott dafür, dass er mir das gezeigt hat. Und ich konnte das gar nicht glauben, weil das war wie ein Wunder für mich, weil ich mich all die Jahre damit gequält habe oder damit mir das eigentlich gewünscht habe. So, das war eigentlich all die Jahre schon mein Wunsch. Und da hat Gott mir das einfach gezeigt. Und dann kam so die nächste Erkenntnis, dass ich nur daran glauben muss, dass ich gerettet bin und das für mich persönlich annehme, um ein Kind Gottes zu sein. Und dann dachte ich mir so, ist das jetzt wirklich alles? Ist das wirklich so einfach? Muss ich jetzt nur daran glauben? Und dann wurde mir halt klar, ich muss nichts machen für meine Rettung. Jesus hat schon alles gemacht. Das Einzige, was ich tun muss, ist daran glauben, dass er das für mich getan hat. Und dann dachte ich mir so, ist das wirklich alles? Habe ich mir das umsonst all die Jahre so schwer gemacht? Und dachte ich mir so, was ist damit hier Reue empfinden über die Sünden, was all die Jahre immer gepredigt wird? Und heißt das jetzt auch schon, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe oder nicht? Das waren dann halt so Fragen, die ich trotzdem noch hatte. Genau, das war jetzt dann schon Montag mittlerweile und dann habe ich die nächsten Tage darauf folgend noch weitere Erkenntnisse bekommen, bis ich dann wirklich daran glauben konnte, dass ich ein Kind Gottes sein kann. Unter anderem halt auch an dem, einen Tag später saß ich dann da und dann kam mir dieser Vers in den Sinn. Ich bin heilig, also seid auch ihr heilig. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was bedeutet es denn, heilig zu sein? Und dann kam halt so dieser Gedanke, das bedeutet, dass dadurch, dass Jesus in das Leben kommt, er die Sünde wegnimmt und die Sünde nicht mehr da ist. Und ja, man dann halt vor Gott ohne die Sünde dann da steht, weil Jesus sie halt getragen hat und entfernt hat so. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ist das denn jetzt schon bei mir so oder passiert das noch? Und dann einen Moment später kommt mir dann direkt gezeigt, dass in dem Moment, in dem ich die Rettung angenommen habe, ich auch die Vergebung der Sünden angenommen habe. Und das war für mich so voll krass, weil ich wäre nie da auf diesen Gedanken gekommen, aber das hat Gott mir dann einfach gezeigt in diesem Moment. Und ja, dass es halt so ist. Und dann hat Gott auch noch zu mir gesagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte, wie das in Jeremia 31,3 steht. Und dann wollte ich das auch erwidern und ich wollte sagen, ja Gott, ich liebe dich auch, aber ich habe in diesem Moment keine Liebe gespürt. Und dann dachte ich mir so, okay, was stimmt nicht mit mir? Eigentlich müsste ich ja Jesus doch dafür lieben, für das, was er für mich getan hat, oder Gott dafür lieben, für das, was er für mich getan hat. Aber ich habe diese Liebe nicht empfunden und dachte, was stimmt da nicht mit mir? Ich meine, es war dann einen Tag später, wollte ich auch so eine Bestätigung dafür haben, dass er, also da kam mir so in den Sinn, dass man Jesus als seinen Herrn und Heiland annehmen muss. Und dann wollte ich auch die Bestätigung dafür haben, dass er halt mein Herr geworden ist und habe mich dann beschäftigt, was es bedeutet und so weiter und so fort. Ja, ich habe halt verstanden, dass Heiland bedeutet, dass er das Heil bringt und dass ich, wenn ich ihn als mein Heiland annehme, ich halt das Heil annehme, das er bringt. Und das Herr halt bedeutet, dass nicht mehr der Teufel der Herr ist, sondern er. Und dann wollte ich dafür eine Bestätigung haben, dass er mein Herr geworden ist. Und da habe ich noch viel drüber nachgedacht. Ja, ich halt auch dafür gebetet habe und er mir dann gezeigt hat, dass, durch mit dem Vers zu mir gesprochen hat, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Und dann wusste ich, Gott kennt meinen Namen. Genauso wie das in Johannes 10, 27 bis 28 steht. Und dann hat er direkt zu mir gesprochen durch den Vers, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, wie das in Jesaja 43, 1 steht. Und da wusste ich, okay, er kennt meinen Namen und ich bin sein. Das heißt doch, dass ich dann sein Kind bin. Und dann direkt kam der nächste Vers, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, aus Johannes 14, 6. Und dann dachte ich mir so, okay, heißt es jetzt, dass ich doch nicht sein Kind bin? Was stimmt, was fehlt denn jetzt noch? Muss ich noch irgendwas tun? Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, dann führe mich halt zum Vater. Und am Abend habe ich dann verstanden, dass ich dann wahrscheinlich erst den Vater erkennen muss, damit ich wirklich sagen kann, dass ich sein Kind bin. Und dass es kein Wunder ist, dass Gott mich kennt. Er hat mich geschaffen. Er kannte mich noch, bevor ich mich selbst kannte, noch bevor es mich gab. Er hat ja geplant, dass es mich geben soll. Und natürlich kennt er mich. Aber ich fange jetzt ja gerade erst an, Gott zu erkennen, so, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht muss ich den Vater erst mal kennen, damit ich das Gefühl habe, dass ich sein Kind bin. Und dann habe ich da auch mit meiner Schwester und meiner Mama drüber gesprochen. Und meine Schwester meinte, das dauert das ganze Leben lang, Gott zu erkennen. Meine Mama meinte, du wolltest den Vater erkennen, man musste zuerst Jesus gut kennen, um den Vater zu kennen. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn die daran glauben, dass Gott ihr Vater ist, auch wenn sie ihn noch nicht komplett erkannt haben, dann kann ich das ja auch. Ich kann ja nicht für den Rest meines Lebens so eine Unsicherheit leben. Und das hat mich dann auch irgendwie beruhigt. Also dann, mittlerweile waren 4 Tage vergangen und dachte ich mir so, okay, da muss ich jetzt mal anfangen, wieder mein normales Leben zu leben, meine Bachelorarbeit weiterzuschreiben und so weiter, weil wirklich die letzten 4 Tage habe ich nur damit verbracht, über die Dinge nachzudenken und mit Gott zu kommunizieren, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen und so weiter. Aber dann war ich irgendwie ruhiger und dachte mir so, okay, ich muss jetzt mit meinem normalen Leben wieder weitermachen. Genau. Und dann habe ich auch noch dafür gebetet, also es gibt ja diesen Vers, wo steht, dass das steinerne Herz weggenommen wird und wir ein fleischernes Herz bekommen. Und dann habe ich auch darum gebeten, um dieses fleischerne Herz, also das bedeutet halt ein weiches Herz, ne? Also dass das harte Herz weggenommen wird und wir ein weiches Herz bekommen, habe ich darum gebeten. Nach dem Telefonat mit meiner Schwester dann an dem gleichen Tag, habe ich dann auch gemerkt, wie ich so ein weiches Herz bekommen habe. Also darum gebeten habe ich noch einen Tag vorher, aber an dem Tag habe ich das dann gemerkt, dass ich wirklich ein weiches Herz hatte, dass ich irgendwie weicher war. Und dann an dem gleichen Tag hat meine Schwester mir auch meine andere Schwester mir einen Tee-Adventskalender geschickt. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich habe sie so lieb. Das war irgendwie anders als sonst. Und das habe ich dann auch zu ihr gesagt und einfach später meinte sie dann so, dass sie sich dachte, hä, was ist mit der denn los? Genau. Und dann lag ich halt an dem Abend im Bett und dann habe ich wirklich gemerkt, wie mein ganzen Körper einfach eine Liebe erfüllt hat. Und das war eine Liebe jedem Menschen gegenüber. Also ich hatte das Gefühl, es gab in diesem Moment keinen Menschen, den ich lieben konnte und weil ich einfach so mit Liebe erfüllt war, dass ich platzen konnte. Und ich wusste, das ist halt die bedingungslose Liebe Gottes, ne? Also ohne Bedingungen. Und dann habe ich mich in diesem Moment auch mit Gott ganz fest verbunden gefühlt. Und das war halt auch diese Liebe, wo ich mich gefragt habe, was stimmt nicht mit mir, dass ich Gott nicht lieben kann. In dem Moment habe ich Gott gegenüber Liebe empfunden und auch den Menschen gegenüber. Und ich wusste, habe ich mich in diesem Moment mit Gott auch ganz fest verbunden gefühlt und ich hatte das Gefühl, uns kann nichts mehr trennen. In diesem Moment wollte ich dann auch diesen Bund mit Gott offiziell machen und mich taufen lassen, ne? Also die Taufe ist ja so quasi auch das offizielle Bekenntnis zu Gott, das, und diese Verbundenheit mit ihm zeigt man dann halt, ne? Und auch diesen Herrschaftswechsel, also dass Gott oder Jesus halt jetzt der Herr meines Lebens ist. Und das wollte ich dann offiziell machen, durch die Taufe zeigen. Genau, und die Taufe, die hatte ich jetzt auch im Juni. Also und dieses Erlebnis oder so, das war im November. Aber ein paar Monate später bin ich dann auf den Römerbrief gestoßen, auf Römer 5. Und dort habe ich dann, im ersten Vers steht ja, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann dachte ich mir so, krass, okay, die Rechtfertigung durch den Glauben führt zu dem Frieden mit Gott durch Jesus. Und dann in Vers 5b, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist genau das, was ich erlebt habe, diese Liebe, die ich gespürt habe, die wurde durch den Heiligen Geist in mein Herz ausgegossen. Das heißt dann auch, dass ich den Heiligen Geist habe. Und dachte ich mir, habe ich noch den anderen, also die nächsten Kapitel im Römerbrief gelesen, dachte ich mir so, wow, das ist genau meine Geschichte. Genau das, was ich erlebt habe. Das war so, wie mein Erlebnis das da aufgeschrieben war. Das war jetzt so in der Kürze mein Zeugnis dazu, wie ich Gott kennenlernen durfte. Und ich möchte einfach auch jeden von euch dazu ermuntern, Gott zu suchen. Und möchte euch den Vers mitgeben aus Matthäus 7, 8, wo steht, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Also hört nicht auf, nach Gott zu suchen. Bei mir hat das zwar länger gedauert, aber wenn wir wirklich nach Gott suchen, dann lässt er sich finden, das sagt dieser Vers, und darin dürfen wir auch glauben, wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Und deswegen möchte ich jeden von euch dazu ermuntern, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Und wenn jemand weitere Fragen an mich hat oder gerne mehr über meine Geschichte wissen möchte oder über mein Erlebnis mit Gott, dann könnt ihr mich auch gerne kontaktieren, über Instagram zum Beispiel, dort heiße ich Maria-Eisner- und genau, schreibt mir dort gerne, wenn ihr Fragen habt oder euch mit mir austauschen möchtet. Ich freue mich da auf jeden Fall, in Kontakt mit euch zu treten. Genau, und ich wünsche euch allen Gottes Segen. Macht's gut.
Migros Dynamis. Eine kleine Kraft.
Du hörtest soeben ein Glaubenszeugnis von Maria. Sie ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, doch die Entscheidung für den Schritt zur Bekehrung und für ein konsequentes Leben in der Nachfolge Jesu traf Maria nach vielen Jahren der Suche und des Zweifels in eben diesen Fragen vergangenen Herbst. Vor wenigen Wochen ließ sie sich in einer christlichen Gemeinde taufen, und vielleicht findest du dich in diesem Zeugnis auch ein wenig wieder. Ich hoffe, diese Radiosendung hilft dir ein wenig bei deiner Suche nach Gott. Bleibe dran an deiner Suche. Es lohnt sich. Lass deine Gedanken neu ausrichten. Jesus Christus meint dich persönlich, wenn er in der Bibel sagt, tue Buße. Denn der Herr weiß genau, dass man sich eines Tages vor Gott für sein Leben verantworten muss. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, bietet dir auch die Rettung an. Er gab sein Leben stellvertretend für dich ins Gericht Gottes. Das ist deine Chance. Ergreife sie, damit du das ewige Leben bekommst. Durch Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes sind die Voraussetzungen zu einem veränderten Leben nach deiner Bekehrung geschaffen. Die Bibel fordert sozusagen auch eine Veränderung, denn darin steht, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Bekehrung bedeutet, das Leben nach dem Willen Gottes zu verändern. Dabei kann man sich auf die Kraft Gottes verlassen. Und nun kommen wir zu Abschnitt 3 und somit dem letzten Abschnitt der heutigen Sendung. Es ist ein biblischer Impuls, ein M-Wort für Männer, und zwar von Armin Jahns zum Thema Missverständnis mit folgender Gliederung. Ein Gedanke, ein Impulstext, ein To-Do. Für leidenschaftliche Denker und konsequente Macher. Für alle meine Jungs da draußen. Der Verfasser des Textes ist der Theologe Armin Jahns. Er war bis vor kurzem noch Leiter bei den christlichen Gästehäusern Monbachtal. Im Juli diesen Jahres trat er sein neues Amt als Leiter der Studien- und Lebensgemeinschaft der Liebenzeller Mission an. Armin Jahns ist verheiratet und hat 3 Kinder. Missverständnis. Aus vielen Worten entspringt ebenso viel Gelegenheit zum Missverständnis. William James. William James war Professor für Psychologie und Philosophie in Harvard und eigentlich kein religiöser Mensch. Er schreibt über seinen Glauben: Ich habe keine lebendige Empfindung eines Verkehrs mit Gott. Ich beneide die, die eine solche haben, da ich weiß, dass sie mir unendlich helfen würde. William James gilt als der Begründer des sogenannten Pragmatismus, einer Philosophie, die Wahrheit neu definiert. Wahr ist, was fürs Handeln nützlich ist, wahr ist, was praktisch funktioniert, nicht, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Bedenklich. So, und nun zum wahren Zitat oben. Je mehr wir reden, je mehr Worte wir sprechen, umso mehr Auslöser für Missverständnisse werfen wir in den Ring. Wenn das Missverständnis dann perfekt ist, geht es am Ende nur noch darum, wer recht hat. Jeder kennt das. Jeder hasst das. Jeder fragt sich, wer weiß eigentlich, was wahr ist und was entspricht der Wirklichkeit? Wer entscheidet eigentlich, wer recht hat? Und nach welchem Maßstab? Vielleicht hilft dir der pragmatische Gedanke, wenn du nicht weißt, was wahr ist, dann tu nicht so, als wüsstest du es, dann verzichte auf dein Recht haben. Du verlierst dadurch nicht. Du gewinnst. Und dann setz dich auf deinen Hosenboden und bilde dir eine Meinung. Aus meiner Erfahrung hilft in allen Wahrheitsfragen auch ein Blick in die Weisheit der Bibel, die unendlich hilft. Die heutige To-Do-Liste: Sei nicht rechthaberisch, sondern wahr. Sei nicht heuchlerisch, sondern echt. Die Sendung ist nun zu Ende. Danke für deine Zeit und hab du noch einen guten Wochenausklang.